Der Trennungstalk, dein Podcast zu Trennung, Scheidung und den Themen drumherum. Mit Yvonne Benecke und Sven Braukmüller.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Trennungstalk, deinem Podcast, der das Kuddelmuddel nach einer Beziehung sortiert. Wir sprechen über Kommunikation, Gefühle und Rechtliches in Beziehungen, Trennung und Scheidung. Und alles, was dazugehört. Unser Ziel ist es, dir Impulse und Hilfestellungen zu geben, damit du dein Leben in Freiheit, Frieden und mit einer neuen Klarheit gestalten kannst.
In diesem Podcast beleuchten wir sowohl die emotionalen als auch die praktischen Herausforderungen verschiedener Lebenssituationen. Denn wir wissen, alle Lebensbereiche hängen miteinander zusammen. Die Themen, die dich in den einen Bereich beschäftigen, wirken oft auch in den anderen. Egal, welche persönliche Herausforderung gerade vor dir liegt, wir stehen dir hier mit praktischen Tipps und hilfreichen Impulsen zur Seite und begleiten dich auf deinem Weg. Sven, was für ein Thema haben wir heute?
Heute geht es um die Bachelorette und den Bachelor, nämlich um die Frage, wie finanziere ich mein Studium? Also, wie kommt die Kohle rein, wenn ich studieren will und selber meinen Lebensunterhalt nicht zusammentrage, nicht? Durch eigene Jobs oder so? Also, welche Möglichkeiten gibt es da, um mich über Wasser zu halten?
Genau, da gibt es ja immer unterschiedliche Möglichkeiten. Wir haben BAföG beispielsweise als Finanzierungsmöglichkeit und natürlich auch, ich sag mal, ein Stipendium, wenn man das bekommen kann, vielleicht auch fürs Auslandsjahr, aber natürlich auch gegebenenfalls die Eltern. Und gerade wenn wir getrennt lebende oder geschiedene Eltern haben, kann das für das studierende Kind ein echtes Thema werden.
Und wenn ich Vater oder Mutter eines Kindes bin, das sich im Studium oder in der schulischen Ausbildung befindet, dann wollen wir natürlich auch diesen Blick hier heute aufnehmen und gucken, gibt es da irgendwie was, was ich mir anschauen darf als Eltern oder als getrennt lebende Eltern? Vielleicht ist da was anderes. Das wollen wir uns heute alles mal angucken.
Und ich würde sagen, tatsächlich auch diese Folge nicht nur für getrennt lebende und geschiedene Paare, sondern so wie du es sagst, es ist auch für Eltern wichtig, dieses Thema. Aber auch für Kinder, die vielleicht jetzt gerade im Abi sind oder sowas oder sich in der Oberstufe befinden, zu überlegen, Mensch, ich möchte studieren. Woher bekomme ich denn das Geld und wie berechnet man das vielleicht? Welche Verpflichtungen habe ich da? Ne, man will sich auch nicht streiten mit seinen Eltern und ja, einmal zu gucken, was gibt es denn da eigentlich? Genau, also.
Was gibt es denn
so? Die Frage der Studienfinanzierung stellt sich ja eigentlich dann, wenn ich als Kind gerade mich im Abi befinde und in den Jahren davor. Und dann überlege ich mir, Mensch, wenn ich mein Abi in der Tasche habe, wie geht es denn jetzt weiter? Wo möchte ich studieren? Und wenn ich die Frage nach, wo möchte ich studieren, stelle oder was möchte ich studieren, stellt sich auch gleichzeitig die Frage, wie bezahle ich das? Auf der einen Seite kann man sagen, wenn man noch ein gesundes, intaktes Elternhaus hat, setzt man sich zusammen und guckt sich an, bleibe ich vielleicht hier in der Nähe im Studienort und bleibe erstmal bei den Eltern wohnen oder ziehe ich aus? Wie rechnen wir das? Und wir bekommen eine gemeinsame Ebene hin. Aber wenn man das nicht bekommt, ne, dann einfach erstmal zu wissen, was ist denn eigentlich die Grundlage dessen, was ich da an Unterhalt bekommen müsste und was schulden meine Eltern und auch aus Elternperspektive, wie müssen wir das Studium unseres Kindes finanzieren und was haben wir vielleicht aber ja auch für Ansprüche gegenüber unserem Kind, nicht nur Ansprüche des Kindes gegenüber den Eltern, nämlich auf Zahlung des Unterhalts für die Finanzierung einer ersten angemessenen Ausbildung und damit wären wir schon im rechtlichen Bereich, sondern halt auch von den Eltern gegenüber dem dann studierenden Kind. Also grundsätzlich schulden Eltern dem Kind eine angemessene Ausbildung für einen Beruf. Das heißt, wir schauen uns schon an, sind wir in der schulischen Ausbildung? Natürlich auch das volljährige Kind, was noch Abitur macht, hat einen Unterhaltsanspruch gegenüber den Eltern, aber natürlich auch darüber hinaus. Und hier wollen wir uns anschauen, wie verhält es sich, wenn das Kind eigene Einkünfte hat aus einer Ausbildung, dann werden die ja bedarfsdeckend angerechnet. Das heißt, macht das Kind Abitur oder Fachabi und befindet sich hinterher erstmal in einem Ausbildungsberuf, dann werden diese Einkünfte aus dem Ausbildungsberuf ja bedarfsdeckend angerechnet, sodass ich vielleicht gerade in der heutigen Zeit bei den relativ hohen Einkünften auch aus einem Ausbildungsgehalt schon keine Unterhaltsansprüche mehr ergeben, weil das volljährige Kind dann ja auch schon das Kindergeld mit angerechnet bekommt auf den unterhaltsrechtlichen Bedarf.
Wir haben ja vorher gesagt, wir wollen keine wilden Rechnungen anstellen, weil das in der Regel schwer nachzuvollziehen ist. In diesem Format Podcast ist so unsere Erfahrung. Heißt das dann, dass die Ausbildungsvergütung voll gegengerechnet wird, also gegen die Unterhaltsansprüche gegen beide Eltern anteilig? Oder kannst du das kurz skizzieren, ohne dass wir groß rechnen?
Man guckt sich ja an, was ist der unterhaltsrechtliche Bedarf des Kindes. Mhm. Der unterhaltsrechtliche Bedarf des volljährigen Kindes, da schaut man schon, bleibt es in dem Haushalt eines Elternteils oder bei den Eltern oder wohnt es nicht im elterlichen Haushalt mehr. Und je nachdem ist der unterhaltsrechtliche Bedarf anders. Ergibt sich auch aus den jeweiligen Leitlinien der zuständigen Oberlandesgerichte. Wir sind hier für die Hörer, die es auch bundesweit hören, beim Oberlandesgericht Celle. Jedes Oberlandesgericht hat bei sich in den eigenen Leitlinien in jedem Falle auch mit drin, sozusagen, wie sich das mit volljährigen Kindern verhält. Wenn man das nur beispielhaft mal sehen wollte, könnte man reinschauen in die Leitlinien vom Oberlandesgericht Celle, die aktuellen fürs Jahr 2025 ist es unter Ziffer 13 geregelt. Guckt da einfach rein, liebe Hörer, Hörerinnen, und dann seht ihr sozusagen, dass es da einen Unterschied gibt bei der Berechnung des Bedarfes des volljährigen Kindes, ob es im Haushalt lebt oder nicht im Haushalt lebt. Zurzeit ist es so, wenn das volljährige Kind nicht mehr im Haushalt lebt, dann hat es einen festen Bedarfssatz, der ändert sich regelmäßig, weil er den tatsächlichen Lebensumständen, den geänderten finanziellen Modi auch immer angepasst wird. Für volljährige Kinder, die noch im Haushalt eines Elternteils leben, richtet sich der Bedarf nach Altersstufe 4 der jeweils gültigen Düsseldorfer Tabelle. Und maßgeblich dafür ist das zusammengerechnete Einkommen, unterhaltsrechtlich relevante Einkommen, das heißt, es ist gegebenenfalls noch zu bereinigen, beider Elternteile. Mhm. Wobei, wenn Elternteile getrennt leben, dann Unterhalt nur in der Höhe geschuldet wird, wie er sich nach dem Einkommen des einen Elternteils berechnet. Also das ist an der Stelle etwas kompliziert, aber der Bedarf rechnet sich dann danach. Und da muss man halt gucken, wenn ich den Bedarf errechnet habe, ob, wenn ich eigene Einkünfte habe und die eigenen Einkünfte gegebenenfalls unberufsbedingte Aufwendungen und sonstige Positionen vielleicht bereinigt worden sind, was dann verbleibt, was bedarfsdeckend einzusetzen ist. Und dann guckt man, bleibt da noch ein Restbedarf, der ungedeckt ist und der vielleicht noch von den Eltern zu zahlen wäre.
Mhm.
Ja?
Okay.
Genau. Gleiches gilt dann natürlich für das volljährige Kind, welches außerhalb des elterlichen Haushaltes lebt. Genau. Mhm.
Gut. Ja, und geschuldet wird eine Berufsausbildung, hast du gerade gesagt, nicht? Das finde ich ganz spannend.
Eine angemessene.
Angemessene. Für einen Beruf?
Ja, es gibt ein wunderbares BGH-Urteil. Mhm. Warte mal eben, ich will mal eben einmal ganz kurz zur Seite greifen, so für unsere Hörer und Hörerinnen. Das ist so ganz exemplarisch und wer sich da mal wirklich schlau lesen möchte, der tut das. Das ist das BGH-Urteil vom 17.05.2006, römisch 12, ZR 54-04. Da geht es um die sogenannten Abiturlehre-Studium-Fälle. Und da hat der BGH wirklich in Lehrbuchart runterdekliniert, wann ein Unterhaltsanspruch besteht und wann nicht. Und das ist so wunderbar auseinandergenommen, dass das wirklich jeder gut verstehen kann und dass auch, ich sag mal, so die Base ist für die weitere Unterhaltsrechtsprechung auch bei den Oberlandesgerichten. Also dieses Urteil des BGH ist wirklich wunderschön. Das kann man nehmen und auch immer wieder zitieren. Das gilt auch beispielsweise hinterher, wenn man über BAföG-Fälle nachdenken will. ich will das erstmal eben hier einfach nur sagen, weil da ist auch wirklich gut definiert worden, was ist eine angemessene Ausbildung, was wird tatsächlich geschuldet. Es wird angeschaut sozusagen, eine angemessene Ausbildung ist dann eine angemessene Ausbildung, wenn sie den Begabungen und Fähigkeiten, dem Leistungswillen und dem beachtenswerten, nicht nur vorübergehenden Neigungen des Kindes am besten entspricht. Hört sich ganz abgehoben an, aber ich sag mal so, wenn das Kind gerade mal sich durchs Abi gehangelt hat und das Thema selbstständig lernen nicht gerade auf der besten Agenda gestanden hat und wir auch alle gebibbert haben, ob das Kind überhaupt das Abi schafft und es möchte dann einen hehren Studiengang studieren und sagt, ich kann mir jetzt vorstellen, dass ich Physik studiere, weil das wollte ich schon immer, hatte aber Physik nicht mal als Leistungskurs und hatte Physik auch schon vorher abgewählt, dann muss man sich fragen, ob das eine angemessene und richtige Ausbildung ist oder ob der Berufswunsch da vielleicht doch mal zu überdenken ist. Das sind so Fragen, die man sich da stellen kann. Was ist da angemessen? Es muss den Begabungen und Fähigkeiten und dem Leistungswillen, ne, und den nicht nur vorübergehenden Neigungen des Kindes am besten entsprechen. Mhm. Und das Kind hat, schuldet den Eltern auch immer, es hat ein Rücksichtsnahmeprinzip. Das heißt, es kann da nicht irgendwie machen, was es will. Und natürlich darf das Kind nach München ziehen, weil München echt so eine mega coole Stadt ist. Oder Hamburg. Also hier in meinem Büro wollen viele Kinder in Hamburg oder in München studieren, bis sie feststellen, was eine Wohnung kostet. Und bis sie feststellen, was tatsächlich Unterhaltssätze und Bedarfe angeht. Und dann orientiert das Kind sich neu. Und da darf man wissen, es gibt sozusagen ein Rücksichtsnahmegebot, ein Gegenseitigkeitsprinzip gegenüber den Eltern. Also, liebe Eltern, hier an dieser Stelle auch der Hinweis, das Kind darf sich zwar ganz viel wünschen, aber man kann an dieser Stelle auch sagen, wisst ihr, wir sind auch wirtschaftlich begrenzt. Wir haben unser Leistungsniveau an der Stelle erreicht. Wir haben noch Darlehensverbindlichkeiten. Du hast noch zwei andere Geschwisterkinder, die auch noch unterhaltsberechtigt sind. Natürlich möchten wir dir dein Studium finanzieren im Rahmen unserer Möglichkeiten. Lass uns gucken, was wir uns da leisten können und was wir da rechnen können. Da bitte also noch mal genau hingucken und hinrechnen, gerade wenn man auch noch in einer intakten Familie ist und jetzt sich nicht unbedingt streiten will. Bei Streitfällen sieht das schon wieder ganz anders aus. Da rechnen wir ja unterhaltsrechtlich sehr, sehr, sehr präzise.
Da habe ich jetzt verstanden, es ist egal, ob das Kind jetzt in München studiert oder in Zwickau. Der Unterhaltsanspruch als absoluter Eurobetrag bleibt gleich, nicht wahr?
Grundsätzlich ist es so, dass der Regelbedarf des Kindes, und da muss man reinschauen in die unterhaltsrechtlichen Leitlinien des jeweiligen Oberlandesgerichtsbezirks. Ich habe hier Celle. Mhm. Celle sagt 900, ne? Ohne die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung. Das heißt, wenn Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung extra zu zahlen sind, dann erhöhen die den Bedarf. Mhm. Genau. Okay. Und dann muss man schauen, wenn die Eltern natürlich eine sehr hohe Lebensstellung haben, der unterhaltsrechtliche Bedarf leitet sich ja von der Lebensstellung des Kindes ab. Es hat ja nur eine abgeleitete Lebensstellung und noch keine eigene, weil es keinen eigenen beruflichen Status hat. Und die Eltern sehr, sehr gut verdienen. Beispielsweise, wenn wir im Münchner Bereich jetzt uns bewegen und wir haben Eltern mit einem sehr guten, sehr hohen Einkommen und das Kind will dort außer Haus studieren und dort auch bleiben oder dorthin gehen, dann muss man schauen, ob sich dann hinterher bei dem Bedarfssatz etwas anderes ändert und sich der Bedarf entsprechend erhöht.
Das kann also sein, wenn jetzt die Miete deutlich höher ist, weil der Studienort eben einfach teurer ist, das Wohnen dort, dann kann sich der Satz gegebenenfalls erhöhen.
Das kann sich gegebenenfalls erhöhen. Mhm. Mhm.
Gut, dann schuldet die Frau Studentin, der Herr Student auch ein einigermaßen flottes Studium, habe ich verstanden, bei der Vorbereitung. Also Tüdelsemester, wie hast du die genannt? Bummelstudium?
Tüdelsemester ist auch gut, aber der BGH spricht tatsächlich vom Bummel- und Parkstudium. Sowas gibt es ja. Also Parkstudium kennt vielleicht jeder, der vielleicht Medizin studieren möchte. Der weiß sozusagen, oh je, ich muss will Medizin studieren, habe aber noch nicht den erforderlichen NC mit meinem Abi erreicht, habe also ein paar Wartesemester. Dann ist ja die Frage, wie überbrücke ich die? Und woher kriege ich da Geld? Ne? Und das ist schön, wenn man sich irgendwas anderes sucht. Soziologie, bis man seine Wartesemester und dann hat man schon mal 6 Semester Soziologie studiert, bevor man das Medizinstudium anfängt. Wunderbarer Gedanke, wird von den Eltern nicht mitfinanziert. Mhm. Wenn man sagt, ich möchte Medizin studieren und möchte darauf warten und studiere erstmal Soziologie, dann ist das schön, aber nicht finanzierbar von den Eltern. Das muss man ganz klar sagen. Es geschuldet wird eine Ausbildung. Und wenn man sagt, okay, dann studiere ich Soziologie und wie bezahlt ihr mir, dann wird aber das Medizinstudium nicht mehr geschuldet. Mhm. Und wer Medizin studieren will, ist vielleicht auch klug beraten. Im Medizinstudium werden einige Praktika gefordert, die man vielleicht auch mit einer medizinischen Ausbildung vorher schon, dass man eine Pflegeausbildung macht, im Krankenhaus eine Ausbildung macht, gerade im pflegerischen Bereich oder als Krankenschwester, OP-Schwester, keine Ahnung, als irgendetwas, was hinterher mit dem medizinischen Beruf zu tun hat. Und dann kann man hinterher daran anschließen. Dann hat man erstens bedarfsdeckende Einkünfte und wenn man kommuniziert hat gegenüber den Eltern. Ich mache diese Ausbildung nur deshalb, damit ich anschließend das Medizinstudium nutze, das als Wartezeit und habe dadurch, dass ich diesen Beruf jetzt gerade wähle, diesen Ausbildungsberuf wähle, damit auch anrechenbare Zeiten für das Medizinstudium, da werden mir Zeiten angerechnet und ich habe da bestimmte Kriterien schon erfüllt, dann ist das wunderbar. Dann schulden natürlich die Eltern hinterher auch die Finanzierung des Studiums, des Medizinstudiums, des Anschlussstudiums. Da können Sie nicht sagen, du hast doch schon eine Ausbildung, geschuldet wird eine, unterstrich auf eine angemessene Ausbildung, dann ist es hier als einheitliche Ausbildung zu sehen, nämlich der vorgeschaltete Beruf zur OP-Schwester, keine Ahnung, in einem medizinischen Beruf, der als Vorbereitung für das Medizinstudium gilt, dann ist das ein einheitlicher Ausbildungsgang. Mhm. Genauso, wenn jemand Elektrotechnik studieren möchte und zuerst die Ausbildung macht in einem handwerklichen Beruf und aber sagt, ich mache das jetzt, damit ich hinterher Elektrotechnik und damit ich das erst einmal habe und es wird kommuniziert, dann kann man schauen und sagen, das ist eine einheitliche Ausbildung. Und wenn die Eltern damit rechnen mussten anhand der Abi-Note, anhand all dessen, was bereits kommuniziert wurde zwischen Eltern und Kind, dass das Kind tatsächlich an einer Ausbildung noch ein Studium aufnehmen werden würde, dann wird das auch tatsächlich geschuldet. Mhm. Dann wird auch die Finanzierung dieses Studiums geschuldet, auch wenn zwischendurch Unterhaltsansprüche durch eigene Einkünfte gedeckt waren.
Mhm. Okay. Wie ist es denn, wenn man jetzt als Student vielleicht erstmal 2 Semester Physik ausprobiert, dann 3 Semester Medizin, um dann letztendlich 12 Semester Mathe auf Lehramt zu studieren? Wie verhält sich's da? Ist das alles gedeckt irgendwie durch Unterhaltspflicht oder wie ist es da?
Der Wechsel des Studienfachs. Ne, gucken wir uns den Wechsel des Studienfachs an. Das kann ja vorkommen, dass ich anfange, etwas zu studieren und das passt so gar nicht zu mir. Also ich fange an, Soziologie zu studieren und denke mir, um Gottes Willen, das habe ich mir überhaupt nicht vorgestellt. Ich möchte umsatteln auf Kulturwissenschaften. Und da wird ja vielleicht hinterher auch was angerechnet von dem vorhergehenden Studiengang. Da muss man immer schauen, sozusagen, ob das sachlich gerechtfertigt ist, dieser Wechsel. Wenn ich jetzt beispielsweise angefangen habe, Informatik zu studieren und nach einem Semester oder innerhalb des ersten Semesters feststelle, ach du liebes Lottchen, ich bin völlig überfordert, obwohl ich Mathe als Prüfungsfach gehabt habe, bin ich völlig überfordert mit den Anforderungen, die ich sag mal, im mathematischen Bereich gerade im ersten Semester mit sich bringen. Das möchte ich nicht mehr weitermachen, das denke ich, schaffe ich nicht und das frustriert mich auch eher. Ich möchte doch jetzt was ganz anderes studieren. Dann muss man das mit den anderen Unterhaltsverpflichteten, also mit seinen Eltern, bitte abstimmen. Und wenn da der sachliche Grund, nämlich es entspricht nicht meinen Neigungen und nicht meinen Fähigkeiten, obwohl ich das eigentlich gedacht habe und man das gut begründen kann, dann ist ein Wechsel des Studienfachs, gerade wenn er in den ersten Orientierungssemestern stattfindet, noch gerechtfertigt. Und da muss man immer gucken, wo mag das sein? Erstes, zweites Semester, da fängt man ja gerade an, das erste Semester wissen viele, da fängt man an zu studieren und das schneller rum, als man gucken kann. Aber da kriegt man schon ein Gefühl für das, gefällt mir das? Entspricht das meinen Neigungen, meinen Fähigkeiten? Kann ich mir vorstellen, da meinen Beruf zu finden? Wenn das nicht der Fall ist und man wechseln möchte, dann muss man das rechtzeitig anschauen. Auch für die Menschen, die BAföG beziehen, ganz kurz. Gerade im BAföG ist es ja auch, man beantragt BAföG. Die Eltern zahlen nicht den Unterhalt und man bekommt BAföG. Und auch da ist ja der Wechsel des Studienfachs gar nicht mal so selten. Und auch da muss man das dann begründen, den Fachwechsel begründen. Und der muss richtig gut begründet werden. Also auch da nicht einfach sagen, ich habe da keinen Bock drauf oder oh je, ne? Jeden Morgen gut ausgeschlafen und festgestellt, ich habe mein Studium verschlafen nach 3 Semestern und jetzt komme ich da gar nicht mehr hinterher. Jetzt will das BAföG-Amt den Prüfungsnachweis, den ersten haben und ich habe ihn gar nicht. Oh je, dann wechsle ich mal das Fach. So einfach ist das nicht. Da muss man dann schon ein bisschen was beibringen. Mhm. Genau. Und da sind wir eigentlich auch schon beim Thema. Studiennachweis. Mhm. Also Eltern haben einen Anspruch darauf. Du hattest nach Bummelstudium gefragt. Einen Anspruch darauf, sich von dem Kind nachweisen zu lassen, dass es tatsächlich zielstrebig und intensiv und mit Fleiß sein Studium betreibt. Das heißt jetzt nicht, dass jede Arbeit und jede Hausarbeit vorgelegt werden muss, die geschrieben wird, aber die Elternteile haben schon, auch gerade wenn sie getrennt sind oder wenn sie sich fragen, was macht das Kind da hinten überhaupt? Also das Kind hat sich einen Studienort weit, weit weg von den Eltern gesucht und freut sich und macht jetzt auch jeden Abend Party, es sei allen gegönnt, auch wir haben unsere Studienzeiten genossen. Aber ein Studiengang ist auch wirklich zielstrebig und mit Fleiß zu betreiben. Das heißt, Eltern dürfen sich, Achtung, liebe Studierendenkinder, die Studiennachweise beibringen lassen. Genauso wie ihr die beim BAföG-Amt vorzulegen habt, dürfen Eltern da auch nachfragen. Und das ist beizubringen. Wenn das nicht der Fall ist, gerade bei getrennt lebenden Eltern, wieder Achtung aufgepasst, können getrennt lebende Eltern sagen, du bringst mir die Studiennachweise trotz mehrfacher Anforderungen nicht nach, dann bitte kürze ich deine Studienleistung, also sprich das, den Unterhalt, oder ich stelle ihn erstmal ganz ein. Bitte aufpassen, wenn Unterhaltstitel vorliegen, kann daraus natürlich vollstreckt werden, da muss man in die Abänderung gehen, was auch immer, weil man einfach einen Anspruch darauf hat. Mhm. Punkt. Und das muss das Kind auch beibringen.
Wenn jetzt heute hier Kinder in dieser Podcast-Episode rausbekommen, dass sie einen Unterhaltsanspruch gehabt hätten in den letzten 3 Jahren, den aber nicht eingefordert haben, nicht geltend gemacht haben, gibt es dann irgendwie eine Chance, an das Geld doch noch ranzukommen, was da zu zahlen gewesen wäre in den letzten Monaten, Jahren?
Rückständiger Unterhalt wird nur dann geschuldet, wenn Verzugsvoraussetzungen vorliegen. Das heißt, irgendwann in der Vergangenheit entweder liegt ein Unterhaltstitel vor, aus dem gegebenenfalls noch vollstreckt werden könnte, wenn sowas gar nicht da ist, und nur wenn man nichts getan hat, wird auch nichts geschuldet, und nur wenn man jemanden angeschrieben hat, mal per WhatsApp, und gesagt hat, ich studiere jetzt, wäre schön, wenn ich mal was bekommen würde, ist das auch kein ordnungsgemäßer Verzug. Das heißt, der andere Elternteil oder die Eltern müssen aufgefordert worden sein, Auskunft zu erteilen über ihr Einkommen, damit Unterhalt gerechnet werden kann. Mhm. Wenn Kinder den Streit mit den Eltern erstmal nicht suchen wollen, was man ja auch verstehen kann, also auch das volljährige studierende Kind, auch bei getrennt lebenden Eltern, möchte sich nach meiner Erfahrung ganz, ganz ungern in einem gerichtlichen Verfahren mit Elternteilen streiten, weder mit dem einen noch mit dem anderen. Dann empfehle ich immer, BAföG zu beantragen. Warum? Das BAföG-Amt fordert die Eltern ja ohnehin auf. Die Eltern haben ja Auskunft über ihre Einkünfte zu erteilen, und die Unterhaltsanspruch, das Kind kann dann auch Unterhalts- oder Vorausleistungen beantragen, bekommt dann was, und dann geht der Unterhaltsanspruch aufs BAföG-Amt über, und das BAföG-Amt könnte dann geltend machen. Das heißt, dann hat man sozusagen diesen Konflikt so ein bisschen verlagert. Man bekommt Geld, wenn man denn Geld bekommt, als Vorausleistung, aber das BAföG-Amt würde dann sozusagen die eigenen Ansprüche dann geltend machen. Das ist viel, viel charmanter, als manchmal den eigenen Streit da zu suchen.
Also so ein bisschen wie der Unterhaltsvorschuss vom Jugendamt, den wir mal in einer ganz, ganz frühen Episode uns angeschaut haben.
Ja, so ähnlich.
In eine ähnliche Richtung. Ne?
Man muss schauen, sozusagen, was man für Anträge. Es gibt unterschiedlichste Antragsstellungen bei BAföG-Ämtern, den ganz normalen BAföG-Antrag. Und wenn Eltern nichts zahlen, dann einen Antrag auf Vorausleistungen, oder es gibt einen Antrag auch auf elternunabhängige Förderung. Nochmal wieder was ganz anderes. Das heißt, wenn Eltern gar nicht dazu verpflichtet sind, Unterhalt für die Kinder zu zahlen, und man trotzdem BAföG haben möchte, muss man schauen, sozusagen, was es so gibt.
Wenn das Kind jetzt von Oma eine eigene Immobilie geerbt hat, eigene Einkommen hat oder vielleicht auch 30.000 Euro in bar geerbt hat, wie ist es dann mit dem Geld? Gibt es da irgendwie Anrechnungen oder sowas von Vermögensteilen oder anderer Einkunftsarten vielleicht oder so?
Genau. Grundsätzlich ist es so, wenn das Kind über eigene, also das volljährige, nicht privilegierte Kind, also das studierende Kind, über eigenes Einkommen, eigenes Vermögen verfügt, dann hat es dieses Vermögen, auch das Häuschen von Oma oder Mieteinkünfte oder Zins- und Kapitalerträge, weil es schon früh gelernt hat, gut zu sparen und irgendwelche Wertpapierfonds angelegt hat oder sich in ETFs engagiert. Wunderbar. Aber im Hinblick auf den volljährigen Unterhalt, gerade wenn es streitig wird, sind die Beträge einzusetzen. Mhm. Jetzt bin ich gerade, ich weiß, es gibt schon Beträge, wie die beim BAföG zurzeit aussehen, das weiß ich gerade nicht, das nagel mich da bitte nicht drauf fest, da müsste ich selber ins Gesetz und in die Verwaltungsvorschriften, in die aktuellen schauen, da muss man nachgucken, was da das Schonvermögen sein darf, das kann abweichen von dem, was im Unterhaltsrecht ist. Unterhaltsrecht ist es einzusetzen, auch da gibt es Schonvermögen und auch da gibt es so Billigkeitsgesichtspunkte, bis zu welchem Betrag jetzt Vermögen einzusetzen ist und ob es und wie es dann da zu verwerten ist. Aber grundsätzlich besteht die Verpflichtung des volljährigen studierenden Kindes, eigenes Vermögen, Häuschen von Oma oder auch, wenn 30.000 Euro auf dem Konto liegen, kann man schon sagen, so, du hast da jetzt erstmal was von mit einzusetzen und deinen unterhaltsrechtlichen Bedarf davon zu decken.
Sehr gut. Was soll ich noch fragen?
Ich glaube, was noch interessant ist für viele, sind, wir hatten eben so den einfachen Fall, dass wir gesagt haben, nach dem Abi wird gleich studiert. Das ist relativ simpel, da können wir uns angucken, sozusagen, wer ist da zum Unterhalt verpflichtet, gibt es BAföG, schulden beide Eltern, sind sie getrennt, sind sie zusammenlebend. Ich denke, da haben wir alles Wesentliche uns angeschaut, das Bummelstudium, dass ich nicht rumbummeln darf, dass ich damit zügig und mit Fleiß studieren muss, dass ich wenn ich natürlich krank bin, also vielleicht, das ist vielleicht auch nochmal was Interessantes, Bummelstudium heißt, dass ich da irgendwie absichtlich rumgebummelt habe. Wenn ich krank bin oder viele Kinder oder Studierende entwickeln tatsächlich während eines Studiums auch Angststörungen. Das kann tatsächlich sein, dass man Prüfungsängste hat oder da nicht ins Handeln kommt und einfach die Arbeiten nicht rechtzeitig schreiben kann, also weil man einfach Prüfungsangst hat. Dann ist immer so die Frage, wie geht man damit um? Und wenn das, ich sag mal, etwas Nachvollziehbares ist, Krankheit oder Prüfungsversagen, man ist da zweimal durch die Prüfung gefallen, wie geht man damit um und das kann nachgewiesen werden, dann sind natürlich diese, kann man nicht einfach sagen, ich zahle keinen Unterhalt, dann ist es ein nachvollziehbar sachlicher Grund. Ne, es geht nicht darum, das Kind hat die Nacht, den Tag zur Nacht gemacht und hat Tag und Nacht gefeiert und hat viel Urlaube gemacht und ist schön durch Europa getrennt, was ja auch schön ist für einen. Aber ne, da steckte tatsächlich Krankheit oder Prüfungsversagen oder was auch immer hinter. Dann ist die nächste Frage auch das Auslandsstudium. Ne, gerade wenn Eltern getrennt lebend sind, wenn Eltern gemeinsam da sind, dann ist es ja meistens, wenn man das intakte Elternhaus noch hat, ein gemeinsames Gespräch. Ich möchte gerne im Ausland studieren. Wie gehen wir damit um? Bekomme ich da vielleicht Förderungsmaßnahmen? Da gibt es das Erasmus-Programm, also zumindest zur Zeit noch, wer weiß, was noch so alles kommt. Da bekommt man Förderungsmittel, die zwar nicht exorbitant gut sind, aber irgendwoher kommt Geld. Man kann Stipendien beantragen für einen Auslandsaufenthalt und da muss man schauen, wie man es finanziert. Und auch da gilt nochmal das Rücksichtnahmegebot oder das Gegenseitigkeitsprinzip, also Rücksichtnahme des volljährigen studierenden Kindes auch auf die wirtschaftlichen Verhältnisse der Eltern. Kann man zwar sagen, ich möchte gerne mal für ein Auslandssemester in die USA gehen, aber wenn das einfach nicht bezahlbar ist, weil da sehr hohe Studiengebühren und sehr hohe weitere Kosten mit entstehen, dann muss das studierende Kind sagen, wir gucken mal, wie wir das Ganze finanzieren, mit welchen Stipendien und aus welchen Töpfen. Genau, aber ein Auslandsstudium, wenn das natürlich noch dazwischen geschaltet wird, ist das vielleicht ja auch etwas, was hinterher den Lebenslauf des Kindes bereichert und dafür sorgt, dass das Kind hinterher einen guten, besseren Job bekommt. Das verzögert aber natürlich den eigentlichen Abschluss. Vielleicht hat das Kind dadurch andere Nebenabschlüsse durch diesen Auslandsaufenthalt, aber der eigentliche Studienabschluss wird ja zeitlich hinausgezögert. Und da muss man einfach schauen, sozusagen, inwieweit ist das vielleicht abgesprochen, inwieweit ist das noch tolerierbar, unterliegt es dem Gegenseitigkeitsgebot, dem wirtschaftlichen Verhältnis, dem Interesse, dass dann die anschließende Studienzeit noch mitfinanziert wird. Das ist immer genau anzuschauen. Ich würde sagen, in einem normalen Verlauf wäre das sozusagen hinnehmbar im Rahmen des Üblichen, wenn das nicht jetzt so ganz aus dem Rahmen fällt. Da muss man immer noch mal genau hinschauen, unter Billigkeitskriterien auch noch mal. Aber das ist dann natürlich hinzunehmen. Genau.
Ja.
Ja.
Also ganz viele spannende Aspekte rund ums Unterhaltsrecht für Studierende.
Genau. Ich war eben nochmal, ich mache mal eben die Grätsche zurück. Wir waren eben bei diesem einfachen Fall, nach dem Abi wird gleich studiert. Und das war sozusagen eben nochmal das Zurück. Und dann gab es ja diesen Fall, dass wir gesagt haben, nach dem Abi wird nicht gleich studiert, sondern erst eine Ausbildung gemacht und dann mit Sach- und Fachbezug und in sachlichem, engen zeitlichen Zusammenhang auch hinterher studiert und zwar mit Bezug auf den Lehrberuf, den Ausbildungsberuf, den man vorher ausgeübt hatte, dann ist das in einem engen, zeitlichen, sachlichen Kontext zu sehen, sodass dann auch die Finanzierung des Studiums geschuldet wird. Mhm. Anders verhält es sich bei den sogenannten Fällen für Fachabi oder Realschule, Fachabi, Lehre und dann Studium. Da ist meistens nicht mitzurechnen, dass man vielleicht beispielsweise nach der Realschulabschluss hat man erst die Ausbildung gemacht, macht dann das Fachabi, weil man gemerkt hat, oh Mensch, da besteht Interesse, jetzt möchte ich doch noch das Fachabi machen und nach dem Fachabi fange ich an zu studieren. Da sagt der BGH, dieses wunderbare Urteil, was ich davon zitiert habe, dass das eigentlich nicht mehr ein einheitlicher Ausbildungsgang ist. Mhm. Da müssen schon ganz viele Besonderheiten zusammenkommen, dass das in einem engen, zeitlichen und auch sachlichen Zusammenhang zu sehen ist. Das heißt, es wird ja geschuldet, eine angemessene Ausbildung. Das heißt, die Ausbildung muss den Begabungen und Fähigkeiten, dem Leistungswillen des Kindes am besten entsprechen. Und da sagt man eigentlich, wenn das Kind einen Realschulabschluss hat und dann erstmal eine Lehre macht und das nicht immer kommuniziert wurde, dass es dann auch noch Fachabi macht und dann in jedem Falle vielleicht eines Tages studieren wird, dass das nicht mehr vorhersehbar war, dass dann noch ein Studium eines Tages kommt und dass das eine einheitliche Ausbildung ist. Es sei denn, das Kind hat schon immer sehr gute Leistungen und, ich sag mal, schon immer sich in die Richtung orientiert. Da müssen ganz viele Dinge zusammenkommen, damit man dann sagt, da besteht dieser enge zeitliche und auch sachliche Zusammenhang zwischen diesen einzelnen Ausbildungsabschnitten. Mhm. Da kann man sich dieses BGH-Urteil, was ich vorhin ganz am Anfang zitiert habe, nochmal zu anschauen, weil da ist es wunderbar auch nochmal aufgedröselt für uns alle. Mhm.
Ja.
Ja, und wunderbar. Dann haben wir damit alle drei Fälle uns auch angeguckt. Und wir wissen auch, dass es nicht nur Ansprüche des studierenden Kindes gegenüber den Eltern gibt, sondern dass auch die Eltern durchaus Ansprüche gegenüber dem studierenden Kind haben, nämlich auch auf Vorlage von Leistungsnachweisen, so wie diese Leistungsnachweise auch gegenüber dem BAföG-Amt zu erbringen sind. Und von daher, denke ich, haben wir da alle Fragen geklärt.
Sehr gut. Vielen Dank, liebe Yvonne.
Es steht dem Bachelor oder der Bachelorette also nichts mehr im Wege. Und dem anschließenden Master auch nicht mehr. Ich wünsche allen studierenden Kindern und allen diejenigen, die das jetzt nach dem Abi machen wollen, ganz, ganz viel Glück, viel Erfolg und vor allen Dingen viel Freude bei der Berufswahl.
Und in diesem Sinne hören wir uns wieder in 2 Wochen mit der nächsten Episode. Bis dahin eine gute Zeit.
Eine gute Zeit.
Ciao.
Das war der Trennungstalk, dein Podcast zu Trennung, Scheidung und den Themen drumrum. Mit Yvonne Benecke und Sven Brautmüller. Alle weiteren Infos findest du auf trennungstalk.de.